Anfangs putzte ich die Frontscheibe alle paar Kilometer mit meinem Handschuh frei. Dann ließen wir die Fenster einfach offen, setzte unsere Mützen auf. Es war ein arschkalter Dezember. Auch im Auto war es arschkalt. Bei offenem Fenster hatten wir die Heizung voll aufgedreht. Das Zweitaktgeräusch verlor sich im Luftstrom, der die Fenster knattern ließ. Dezember 1989. In Bayern gab es ein zweites Begrüßungsgeld. Einen Fuffi in West, den der Freistaat gab, nachdem der Bund schon einmal einen Huni gezahlt hatte. Grenzkontrollen gab es keine mehr. Aber auf den Brücken über die Autobahn, an den Übergängen standen noch Posten mit Maschinengewehren, denen man nicht ansah, ob sie aufmunitioniert waren oder lediglich den Soldaten als Last dienten und als Zeichen, dass sie eben Soldaten waren. So, und jetzt mache ich einen kleinen Hüpfer in den nächsten kurzen Text im selben Kapitel. In Leipzig lag versteckt in Gullideckeln noch und auch auf einigen geschützten Straßenabschnitten Holzpflaster. Bernd, der Freund aus dem Westen, der damals noch gar nicht mein Freund war, nicht sein konnte, hatte mich einige Zeit später darauf hingewiesen. Mir selbst war es, obwohl ich einige Jahre in Leipzig lebte, nicht aufgefallen. Holzgepflasterte Straßen, es muss sie einmal gegeben haben. Und darauf ein gedämpftes Holpern der Pferdekutschen, der ersten Automobile. Als ich Leipzig verließ, glaubte ich, einige Holzpflasterreste aus einem alten Gullideckel unter Schichten Reifenabrieb hatten sie dort die Zeit überstanden.
Jetzt habe ich hier ein Kulbrot am Apparat und von ihm ist gerade eben der Band Die Rückkehr der Tiere erschienen im Verlagshaus Berlin, gemeinsam mit Klaus Walter veröffentlicht. Von dem finden sich Zeichnungen darin, die DDR-Architektur so ein bisschen nachzeichnen, die eben so auch ein bisschen futuristisch aussieht. Ein bisschen, manchmal hat es mich auch an so außerirdische Überbleibsel einer vergangenen Epoche erinnert. Ja, weil es vielleicht eben einer vergangenen, schon irgendwie ruinierten Zukunftsvorstellung auch entsprungen ist. Wie ist denn diese Zusammenarbeit in dem Band mit Klaus Walter zustande gekommen?
Na, erstens, also Klaus und ich, wir versuchen schon seit Jahren, fast Jahrzehnten mal was zusammen zu machen, weil ich mag seine Art, also seine Arbeit mag ich ja auch die Malerei, die er macht und so weiter. Und das hat sich jetzt halt da für das Buch ganz gut ergeben, eben wegen der quasi archäologischen Arbeit, die er da auch macht. Hm. Eine Zeichnung von ihm, die ist auch gar nicht DDR-Architektur, sondern es ist eine jugoslawische Architektur, auch aus den 70er Jahren. Das ist so eine große Platte auf Beton. Also da sieht man auch, dass es quasi eine übernationale Bedeutung gab, so eine Art zu bauen eben. Und ich glaube aber auch, so eine Art zu denken und zu leben.
Hm. Auch in Jugoslawien gab es vielleicht diese Art futuristische Vorstellung der Zukunft zugewandt. Ja, beginnen tut es aber...
Die gab es auch in Italien, die gab es eigentlich weltweit.
Ja, ja,
wenn man,
ich meine,
wenn man
auch
guckt in Brasilien und so.
Gut, Westdeutschland, also, schon Bauhaus, ja, hatte natürlich eine der Zukunft zugewandte Vorstellung, genau. Vielleicht. Ja, beginnen tut dein kurzes Stück, was du vorgelesen hast, mit einer Erinnerung an Dezember 89, aber die Erinnerung beschäftigt dich insgesamt schon länger, zum Beispiel in deinem Roman Das Modell, da will Schroth, so die Hauptfigur da drin, schon ein Erinnerungsregister anlegen, um das vergangene Leben in den Griff zu kriegen, wie er sich da ausdrückt. Hat diese Erinnerungswelle rund um das Jubiläum 89, 2019 auch eine Rolle gespielt für die Idee, diesen Text zu schreiben, oder ist das was, was dich schon länger beschäftigt?
Das beschäftigt mich erstmal schon ziemlich lange, aber ich dachte, der Zeitpunkt wäre gut, sowas rauszuhauen, also zu veröffentlichen. Also im ganzen Zuge dieser, was weiß ich, wie kann man das sagen, dieser merkwürdigen Erinnerungskultur, die ja immer behauptet, sie würde etwas Gültiges feststellen. Habe ich gedacht, ich mache mal meine ungültige Sachen dazwischen, weil ich glaube, Erinnerung ist eben wirklich das, was sich auch immer verändert über die Zeiten. Und deshalb kann man da auch mal, oder sollte man quasi die Erinnerung immer in den Kontext stellen, anderer Erinnerungen, aber auch einer Gegenwart.
Ja, Erinnerung ist ja auch, wie ich schon gesagt hatte, vielleicht ein ganz zentrales Motiv in vielen deiner Bücher, schon in Schneckenparadies zum Beispiel oder im erwähnten Modell. Ist die Erzählstruktur von der Rückkehr der Tiere auch so ein Muster dafür, wie Erinnerung für dich funktioniert? Also dieses Fragmentarische und so ein bisschen Collagenhafte, was ich vielleicht da drin gesehen habe, also was immer wieder zu so einem Erzählfaden auch zurückkehrt?
Ja, ich glaube schon, dass eine Erinnerung, wenn sie sowas wie ein Roman, ja, so eine abgeschlossene Form beinhaltet, immer ein Zusammenfügen von Fragmenten ist, die dann aber eben irgendwie eine äußere Struktur noch oder eine Abrundung erfahren. Also die quasi dann ja, als Kompaktes dargestellt werden, und darauf versuche ich eigentlich meist zu verzichten. Also ich glaube, also sie sollen für mich nichts Abgerundetes werden. Und deshalb sollen die auch Fragmente bleiben, sozusagen. Die Erinnerungsfetzen oder so, wie man es nennen will.
Vielleicht mal zu den konkreten Personen, die da auch auftauchen. Da taucht zum Beispiel auch dein Urgroßvater auf. Ist das ein Abbild deines wirklichen Urgroßvaters? Und was war das vielleicht für ein Mensch? Oder was hast du für eine Erinnerung? So eine frühkindliche Erinnerung muss das ja sein.
Naja, so ganz frühkindlich ist gar nicht. Mein Urgroßvater ist 82 gestorben, da war ich 14. 16 war ich da. 16 schon. Das heißt, ich kenne den ganz gut oder kannte den ganz gut. Allerdings immer nur als alten Mann. Und irgendwann fand ich mal bei einer Google-Recherche ein Foto, wo er drauf war, aus den 20er Jahren. Das war da so eine Postkarte, da war er Mitglied der Reichsbanner, das war so eine sozialdemokratische Kampfgruppe, ein Spielmannszug. Und da hat er Klarinette gespielt und ich fand ihn auf diesem Foto. Das fand ich dann schon irgendwie grandios. Also insofern, mein Urgroßvater ist für mich quasi so eine Art Andockstelle in eine Welt sagen wir mal, die 20er, 30er, 40er Jahre, wo er auch viel drüber erzählt hat. Das ist großes Glück, weil es gibt ja viele, ja, die sparen, sagen wir mal, die Zeit des Faschismus immer aus ihren Erzählungen. Das hat er nicht gemacht. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass er als Sozialdemokrat kein Faschist war.
Ja, im Zentrum von Rückkehr der Tiere steht auch Tiere steht auch ein Konflikt. Der Vater von Sven, einem Schulkamerad, taucht auf und fährt mit dem jugendlichen Erzähler durch Karl-Marx-Stadt. Der Vater ist Hauptmann bei der Stasi. Die DDR hat die eigene Jugend irgendwann ja nur noch schlecht erreicht, würde ich mal so behaupten. Ja. Die von ihr entworfene Zukunft war mit so überalterten Führungsfiguren wie Honecker oder Brezhnev nicht allzu sehr der Zukunft zugewandt oder so glaubwürdig. Aber irgendeine Anziehungskraft hatte die DDR vielleicht auf die eigene Jugend ja vielleicht doch, so eine Art Restutopie, oder wie denkst du jetzt heute darüber? War da noch irgendwas, was die jungen Menschen an diese Ideen gebunden hat?
Naja, es gab sowas wie, wie es eigentlich auch im Westdeutschen gab, sowas wie einen medial vermittelten Mythos, also über Bücher und so weiter, und der hieß Widerstandskämpfer, komischerweise in der DDR. Also ein antifaschistischer Widerstandskämpfer war für mich zumindest sowas wie ein Vorbild. Oder so, wo ich dachte, ja, das ist, da kann man andocken. Und das heißt, man hat keinen Kontakt gehabt zu den Vorbildern, weil die waren alle irgendwie tot. Aber die waren aber auch anders als die sozusagen Kommunisten oder Parteileute, die man kennengelernt hat. Was ja wirklich alte, arschige, merkwürdige Typen waren. Und ich glaube, hinter diesen Typen habe ich mir zumindest sowas wie eine Vorstellung eines aufrechten Kommunisten vielleicht entwickelt, der sein Leben lang damit zu tun hat, den Faschismus niederzuhalten. So. Und das waren aber auch merkwürdige Popfiguren, ne? Also Che Guevara dann später und so weiter. Und ja. Wie das mit der Realität zusammenhängt, weiß man ja nicht.
Ja, im Text taucht auch so ein bisschen die Science-Fiction auf, zum Beispiel anhand einer Verfilmung von dem Stoff Aelita. Das ist ein ganz früher Science-Fiction nach einer gleichnamigen Novelle von Alexei Tolstoi. in der frühen Sowjetunion erschienen, Der Held darin fliegt zum Mars, oder er träumt sich zum Mars zumindest. Warst du jemals Fan von Science Fiction? Also konnte man in der DDR zu jemand werden, der sich so in die Zukunft hineingeträumt hat?
Na, unbedingt, weil erstmal war ja seit Gagarins Flug die Raumfahrt auch sowas wie ein fast verordneter Mythos, ne? Und es gab ziemlich viele sowjetische utopische Romane und Science-Fiction-Romane, aber auch dystopische, ja, also von Clara Fea aus Ungarn und so weiter. Und das hat mich zumindest als Jugendlichen ziemlich geprägt. Das versuche ich auch da ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ja. Und Aelita von Alexei Tolstoi ist natürlich, da kommt das zusammen, ja, der kommt ja auf dem Mars in eine merkwürdig feudale Gesellschaft und unterstützt dann so eine Widerstandsbewegung. Und da kommt das irgendwie zusammen, die sagen wir mal, politisch die Widerstandsmythologie auf beiden Seiten sozusagen. Und, aber der Film ist auch filmisch grandios, das muss man einfach sagen. Den kannte ich damals noch nicht, den habe ich später erst, also ich habe das Buch gelesen irgendwann in Ende der 70er Jahre, aber den Film habe ich dann später erst auf YouTube mir mal reingezogen und der ist der Hammer. Muss man unbedingt gucken. Früher Stummfilm, 24.
Ja,
und, die, so. Und die Kostüme, die sind unglaublich, also als hätte Malevich die gezeichnet. Im futuristischen Stil, super Film.
Ja, da ist ja auch einiges entstanden, Metropolis zum Beispiel in Deutschland, ja, in der Zeit, was so die Zukunft entworfen hat.
Ja, genau, aber da, Metropolis ist wesentlich dystopischer eigentlich als Aelita. Da siegen ja die Guten bei Aelita.
Jetzt vielleicht mal zum so Tonfall oder zur Erzählhaltung in Die Rückkehr der Tiere. Ich höre immer so einen Sound heraus, der mir auch von Wolfgang Hilbig zum Beispiel bekannt vorkommt, obwohl das vielleicht nicht so was Tolles ist, wenn man immer gesagt bekommt, das erinnert mich an irgendwas, also an alte Abdeckerei oder an diesen Text mit der Feuerbachschen These oder so, wo der Hilbig-Erzähler quasi wie ein Wilder durch Leipzig gefahren wird von so einem Taxifahrer. Ja. Da muss man so, hältst du sowas für naheliegend, dass man halt als Leser zum Beispiel immer an so andere Texte erinnert wird irgendwie und dass man, ja, ich meine, ich muss zugeben, dass ich diesen Tonfall auch sehr mag von Wolfgang Hilbig. Wie geht's dir mit solchen
Textverknüpfungen? Ich glaube, es gibt sowas wie einen Generalsound, eine zeitliche Mode oder so, weiß, wie man es auch immer nimmt, der sich auch niemand so richtig verweigern kann. Also ich bin halt in einer Zeit, bin mit Hilbig aufgewachsen letztlich später und auch literarisch sozialisiert und ich glaube, sich dem da zu verschließen, geht gar nicht. Oder einen vollkommen eigenen Sound zu entwickeln oder so. Und dann dazu kommt noch, das ist der Sound der Zeit und der Gegend, der sich durch die Texte frisst. Das Material macht den Sound letztlich doch aus. Und das ist ein ähnliches. Insofern, ich glaube, so, es gibt keine hundertprozentige Autonomie des Künstlers, die das in irgendeiner Form beeinflusst. Sei es durch den Alltag und sei es durch andere Künstler, sind wir alle in irgendeiner Form in einem Diskurs, wie man so schön sagt.
Ja, bei Hilbig sind auch immer sehr ein bisschen isoliert wirkende Erzählfiguren, wie auch eine gewisse Düsternis, die man vielleicht auch bei dir wiederfinden kann.
Naja, bei ich im Hilbig, da ist es doch am aller prekärsten. Also auch wie er da unten sitzt, so unter der Normannstraße vor dieser Betonwand. Und über seine Verflechtungen nachdenkt und so. Also in ich, das ist glaube ich, aber für mich auch so ein bisschen, als ich das las Anfang der 90er, als es erschien, war das für mich auch so ein bisschen das Initial, das mit dem Schreiben dann doch ein bisschen ernster zu nehmen als vorher. Vorher war es alles Spaß und nach diesen Lektüren habe ich gedacht, naja, da könnte man ja schon quasi sein Leben mitfristen können, wollen. Ich glaube, wusste ich damals noch nicht.
Hilbig hatte auch eine gewisse Street-Credibility sozusagen als Fabrikarbeiter. Diese Texte, die vermitteln auch ein unglaublich irgendwie so einerseits sehr moderne Texte damals, aber andererseits auch irgendwie glaubt man eben diese Fabrikarbeiter in irgendeinem Keller oder diese Haltungen glaubt man ihm irgendwie. Ja.
Na gut, aber in der Lyrik greift er ja noch weiter zurück. Da bezieht er sich ja ganz sehr auf Baudelaire, auf Rimbaud ist für ihn so ein ganz wichtiger Autor. Also seine lyrische Sprache quasi, die speist sich noch fast komplett aus dem 19. Jahrhundert. Das hat mich damals aber überhaupt nicht gestört.
Ja, er schafft das ja auch sehr gut, da das in irgendwas zu übersetzen. Edgar Allan Poe oder was auch immer er da halt hatte. Ja, jetzt vielleicht nochmal ein kleiner kurzer Exkurs in die Gegenwart, in die dein Text jetzt so hineinfällt. Ist die Ausbreitung von Corona nicht irgendwie auch ein ziemlich surreales Ding? Hätte man sowas von der Wirklichkeit erwartet, dass sie uns sowas nochmal liefert?
Ja, der Witz ist, der Erzähler in Die Rückkehr der Tiere oder der Sprecher, der sitzt ja eingemauert in seinen Büchern, in seiner Buse, quasi in einer Quarantänesituation. Die holen wir jetzt gerade komplett ein. Und was willst du machen in der Quarantäne? Also außer quasi aus dem, was du an Material zur Verfügung hast, dir die Welt nochmal zusammenzubasteln. Du hast ja keinen Kontakt. Gerade schlafen ja auch alle Entwicklungen ein, wenn man sich das mal anguckt, also sozial, beziehungsweise werden vergessen. Wir beschäftigen uns komplett nur noch mit diesem Virus und mit irgendwelchen Mundschutzmaßnahmen und so weiter. Und das, was an sozialen Entwicklungen vielleicht passiert ist und noch passiert, das wird gerade so richtig eingefroren. Also die Welt steht still.
Das
ist schon verrückt.
Für so Leute wie mich, die immer schon so Robinsonaden gut fanden, ist das natürlich vielleicht gar nicht so ein schwieriger Zustand. Aber andererseits muss man natürlich auch auf die Gesellschaft aufpassen, dass da nicht andere Dinge dann mit untergebuttert werden. Sowas wie eben Rechte, Grundrechte oder so, dass die eingeschränkt werden.
Ja, die Frage ist ja, wie werden die Maßnahmen, die jetzt so eingeführt werden, und wann werden die rückgängig gemacht? Und wer sorgt dafür, dass sie wirklich rückgängig gemacht werden? Man kann den Politikern vielleicht gar keinen bösen Willen unterstellen, aber eine Trägheit. Also, dass sie gar nicht merken, was an Rechtseinschränkungen passiert ist und gar nicht so komplett dafür sorgen, dass sie zurückgehen. Also die Rechte wieder instand gesetzt werden. Aber dann müssen wir nachher drüber nachdenken. Also dann, wenn es soweit ist. Im Augenblick ist ja eher noch die andere Richtung.
Ja, ein bisschen regt es auch die Fantasie an, dieses Corona, das bemerkt man auch so in Facebook-Auseinandersetzungen darum, dass das Leute auf jeden Fall sehr beschäftigt, was da passiert, aber sie es auch nicht so richtig einordnen können oft.
Ja, die lesen jetzt alle Camus, die Pest. Aber das ist ja eigentlich eine positive Utopie. Da tritt ja die Menschlichkeit zutage in der Pest. Und da müssen wir gucken, ob das hier auch so funktioniert.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für das Gespräch bei Jan Kulpot. Wie gesagt, Die Rückkehr der Tiere. Ist es nun eigentlich ein Erzähl- oder ein Gedichtband?
Es ist ein wie soll man sagen, ein Zwitterwesen. Also es ist beides, sozusagen. Erzählende Gedichte. Ich habe nur die Versbrüche, die Zeilenbrüche und so weitestgehend dann auch wieder rausgenommen, weil sonst wäre einfach zu lang geworden. Also von der Fläche her, ne? Inhaltlich hätte sich ja nichts geändert, aber wenn ich jetzt die hier prosaisch aussehenden Momente wirklich noch in dem originalen Zeilenbruch gelassen hätte, dann wäre das Ding so 350 Seiten lang gewesen.
Darauf warten wir auch noch, auf das große Epos.
Ja, ich auch.